Also ich bin total für ein Verharzt für digitale Medizin. Ich wäre die Erste, die das machen. Der beste Rat, den habe ich Anfang 20 bekommen.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Widmer und heute habe ich bei mir zu Gast eine Kollegin, Frau Dr. Karina Borisek. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Liebe Karina, wer bist du? Was machst du?
Ich bin Medizinerin, die spezialisiert ist in klinischer Forschung und Medizininformatik. Das heißt, ich arbeite in der Abteilung für digitale Medizin und Interoperabilität am BIH der Charité. Und da kümmern wir uns eben rund um Dateninfrastrukturen. Generell zu meinem Werdegang, ich war erst mal 3 Jahre in den USA in der Forschung tätig, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der klinischen Forschung. Darmbereich Herzchirurgie und hatte in der Zeit eben auch meine Zulassung quasi erreicht für die USA. Also ich bin nicht nur in Deutschland zugelassen, sondern auch in den USA. Habe da eben einige Jahre gearbeitet, bin dann zurück nach Deutschland, war dann dort in der Klinik tätig, sowohl in der Gynäkologie und Geburtshilfe als auch in Allgemeinmedizin, um eben meinen Facharzt für Allgemeinmedizin zu machen. Und bin jetzt seit bisschen mehr als 4 Jahren in der Abteilung eben für digitale Medizin und Medizin, Informatik und Interoperabilität.
Wow. Wow. Hut ab. Wie bist du zur Informatik gekommen? Ne? Weil du warst in der Herzchirurgie, du hast Allgemeinmedizin gemacht. War das von Anfang an, als du angefangen hast zu studieren, ein Plan gewesen? Oder gab es da so Momente, wo du sagtest, das wäre eine interessante Richtung? Was hat dich da hingebracht?
Nee, das war gar nicht mein Plan gewesen. Ja. Also mein Plan war eigentlich immer in die Pränataldiagnostik zu gehen. Deswegen war ich da auch in der Herzchirurgie im Kinderkrankenhaus, weil es ja auch so eine Schnittstelle ist zwischen Kinderherzchirurgie und Gynäkologie und Geburtshilfe, also je nachdem, in welchem Land man eben die Fachrichtung macht. Das Interesse kam vor allem wirklich durch den USA-Aufenthalt. Und zwar hatte ich da eine extrem große Datenbank geleitet, wirklich zu longitudinalen Daten von PatientInnen, die eben auf Intensivstationen lagen. Das waren wirklich massiv viele Daten, die eben täglich in die Datenbank einfließen mussten. Und ich habe das eben wie eine Ärztin schön manuell immer gemacht, saß da immer meine 12 Stunden ja im Büro. Und ich hatte wirklich das Glück, dass neben mir ein Data Scientist saß. Und der hat irgendwann gefragt, sag mal, was machst du da? Ja. Und das war wirklich so ein kompletter Game Changer in meinem Leben, weil er sich da mit mir zusammengesetzt hat. Und die Szenario hat man ja super selten, ja, dass jemand aus der Informatik und der Medizin zusammenkommt und man dann die Probleme so von beiden Seiten sehen konnte. Und mit Hilfe von ihm konnte ich dann wirklich die komplette Pipeline automatisieren von Datenerhebung, Dateneintrag zu Analyse, so dass ich quasi mich wirklich nur noch darauf konzentrieren konnte, zu analysieren, zu publizieren und mir eben die Problematiken da anzuschauen. Das war so dieser erste Wow-Effekt. Ja. Und der zweite kam tatsächlich dann nach meiner Rückkehr nach Deutschland, weil ich an einem wirklich sehr digitalen Krankenhaus in den USA gearbeitet habe. Am Boston Children's Hospital in Boston, genau. Und die sind auch so Nummer 1 für Kinderkrankenhaus der Welt, zumindest zu der Zeit auch gewesen, waren auch wirklich sehr digital. Also haben die Roboter das Essen ausgefahren und die Pflege unterstützt. Und ich konnte damals, es war vor 10 Jahren, dann wirklich schon komplette Einsicht in die Patientenakten haben, von zu Hause aus alles da auch analysieren. Das war alles wirklich geschütztes Environment auch. Also da hatte man auch viel Wert drauf gelegt.
Ich glaube, du kommst gerade aus der Zukunft und nicht aus der Vergangenheit.
Ja, ich komme. Das ist echt der Wahnsinn, weil das war vor 10 Jahren. Und wenn ich jetzt hier durch die Krankenhäuser laufe, das kommt immer wieder dann auch in meinem Kopf. Aber damals eben bin ich dann zurück in die Klinik. Das war auch eine große Uniklinik in Deutschland. Ist da dann auch egal, in welcher Klinik man da zu dem Zeitpunkt war. Ja. Aber das hat mich einfach wirklich getroffen. Ich glaube, wenn man einmal so diese Thematik Informatik verstanden hat und was möglich ist, ist es sehr schwer, in der Klinik den Alltag zu bewältigen, ohne darauf Einfluss nehmen zu können, weil man wirklich bei 80% der Aufgaben denkt, könnte man anders lösen, könnte man durch Technik lösen, müsste ich jetzt eigentlich nicht machen, ich könnte mehr Zeit mit dem Patienten, der Patientin verbringen oder müsste jetzt eigentlich gar keine Überstunden machen. Und deshalb dann auch dieser Wandel zur Allgemeinmedizin, weil es dann für mich war, ich mache dann eher den Facharzt nicht nur dort, mache das in der Praxis weiter, habe dann auch meinen Master weitergemacht in klinischer Forschung. Da war auch der Leiter des Studiums auch ein Informatiker und Mediziner, also auch sehr seltene Kombination. Das hat mich auch weitergeprägt, so dass ich dann den Schluss gefasst hatte, während der Pandemie wirklich dann dort auch einzusteigen. Ja.
Also, wow, also jetzt, das hatten wir jetzt so gar nicht so geplant, aber wenn die Amerikaner schon vor 10 Jahren so waren, und dann kannst du ja überlegen, wo sie jetzt sind, bist du jetzt immer noch mal da und hast das noch mal so verfolgt, also wie jetzt der Stand dort ist?
Ja, also man ist auf alle Fälle immer noch mal da. Ja, also das ist natürlich ein Teil natürlich auch weiter als wir, weil man diese Jahre dann schon merkt. Ich denke, so im Bereich KI, da haben natürlich viele auch diese Challenges, ja. Also ich glaube, das ist weltweit. Ich glaube, jedes Land hat seine Probleme und muss schauen, wie man da weiterkommt. Es ist nirgends perfekt oder auch einfach. Aber ich würde schon sagen, dass die auf jeden Fall uns 10 Jahre schon voraus sind, ja.
Ich meine, es scheitert ja schon noch immer an deutschen Kliniken, dass man überhaupt vernünftige Rechner oder ein stabiles Internet hat. Ja, also ja. Gut, aber auf das Thema wollten wir jetzt eigentlich gar nicht angehen. Aber das waren so, okay, die ersten Begegnungen, und dann bist du wieder zurückgekommen und hast, und das war das so, wie ich auf dich wieder immer, also ich bin immer mal wieder bei LinkedIn auf dich aufmerksam geworden, oder hattest du gepostet, du hast die Zusatzbezeichnung medizinische Informatik gemacht für Medizinerinnen und Mediziner. Und das fand ich total spannend und dachte so, Mensch, da müssen wir mal drüber sprechen. Wie kam es dazu? War das dann so eine logische Schlussfolgerung gewesen? Okay, ich gehe diesen Schritt weiter, weil das gibt's ja auch nur an bestimmten Stellen in Deutschland, wo man das überhaupt machen kann. Und die nächste Frage ist, ich glaube, das soll eigentlich auch eher eingestellt werden, oder liege ich da falsch?
Genau, es soll leider eingestellt werden. Ich bin mir jetzt unsicher, ob die Entscheidung final ist, aber da gab es auch schon eine Stellungnahme von der GMDS, also der Deutschen Gesellschaft für Medizininformatik, dass man das doch bitte nicht tut. Ja, also das sind wir auf jeden Fall alle im Schockzustand und können das gar nicht glauben. Wir haben ja gerade über gesprochen. Es gibt ja noch kein offizielles Statement dazu. Also ich kenne jetzt keine Begründung. Ich könnte mir vorstellen, es ist auch ein Problem natürlich immer, Weiterbildungsbefugte zu haben, die dann auch wirklich ausbilden können. Und deswegen haben wir vielleicht auch wenige, die dann diese Zusatzbezeichnung machen. Also die Anzahl ist schon auch nicht groß, die diese Weiterbefugnis haben oder derzeit machen. Aber es gibt auch wirklich wenig Weiterbildungsbefugte, die ausbilden. Und das ist natürlich auch was, was man mit angehen müsste, dass man da so ein bisschen, wie du gerade meintest, wie kam ich überhaupt da drauf? Bei mir war das Glück und Zufall, dass meine Chefin eben diese Weiterbildungsbefugnis hatte. Das war natürlich auch im Interview damals auch natürlich auch ein Gespräch, aber das war für mich das erste Mal, dass ich das überhaupt gehört hatte. Also ich weiß auch gar nicht, wie das unter Medizinern und Medizinerinnen bekannt ist. Das ist natürlich auch noch eine Sache, wie hoch ist der Bekanntheitsgrad und inwieweit fördert man dann überhaupt auch Mediziner und Medizinerinnen, diese Zusatzbezeichnung zu machen, und dann auch, wo ist überhaupt das Angebot vorhanden, die dann zu absolvieren. Das ist das Nächste.
Genau, ich glaube, viele haben auch Sorge, oder das Ziel ist es ja nicht, wahrscheinlich die Bestrebung aller Mediziner und Mediziner raus aus der klinischen Versorgung oder aus den Alltagsversorgung zu holen, sondern da eher diesen Bereich zu stärken, weil den brauchen wir ja unfassbar dringend, die Kollegen, die das weitermachen. Aber wie sieht so jetzt von dir so ein typischer Alltag aus, wenn da jetzt jemand ist, der das hört und sagt, so Mensch, das finde ich total interessant. Was machst du jetzt aktuell? Weil in einem Patientenkontakt hast du wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne?
Nee, im Patientenkontakt habe ich momentan nicht. Also jeder Tag ist komplett anders als der andere. Es ist fast wie, als wäre man noch in der Klinik oder in der Praxis. Mein Hauptprojekt ist momentan NFDI for Health. Das ist ein Projekt, das versucht, Studien zusammenzubringen aus nicht nur klinischer Forschung, sondern auch epidemiologischer und Public Health Forschung. Wir haben ja große Register für klinische Studien, aber eben dieses Bild auch von Public Health und Epidemiologie mit reinzubringen, da ist die Auffindbarkeit eben sehr gering. Und da kümmern wir uns auch darum, dass eben Metadaten im gleichen Format zur Verfügung gestellt werden, sodass man dann auch Daten teilen kann und dass auch Kooperationen gefördert werden, dass man auch sieht, wer forscht noch an der Thematik, kann ich vielleicht da noch mehr Personen mit reinnehmen oder auch Daten eben gemeinsam nutzen. Und da ist natürlich auch dieses große Bild, dass eben nicht nur diese klinischen Outcomes zählen oder diese klinischen Faktoren, sondern eben auch Umwelt, Ernährung, sozialer Status, was da alles eben in diese klinischen Outcomes oder wie ich auf eine Therapie anspreche oder was ist meine Lebensprognose für bestimmte Erkrankungen, das spielt da alles mit rein und da kümmern wir uns eigentlich darum, da alles in einheitliche Formate zu bringen, also dass wir einheitliche Standards nutzen und da eine große Infrastruktur aufbauen, eben für personenbezogene Gesundheitsdaten. Das heißt.
Und wem wollt ihr das zur Verfügung stellen? An welchen Stellen? Also, ja.
Also wir haben da quasi einen sogenannten Health Study Hub und der ist öffentlich zugänglich und da kann man anhand der Metadaten eben schon suchen für registrierte Studien, welche Studien gibt es denn bisher, wo finden die statt, was sind so die Endpunkte, die untersucht werden. Dann gibt es aber auch noch einen Bereich für die breite Öffentlichkeit, wo man auch Informationen bekommt zu bestimmten Krankheitsbildern, was es da momentan erforscht wird oder welche Studien da zu welchen Ergebnissen kamen, um da auch quasi so diesen Outreach nicht nur für Forschende oder KlinikerInnen quasi zu bekommen, sondern auch eben quasi an die ganze Bevölkerung auch Informationen mitteilen kann. Ja. Und da kann man sich natürlich vorstellen, es ist wirklich ein Mammutsprojekt, weil man natürlich ganz viel verschiedene Stakeholder an den Tisch bringen muss und eben viel auch quasi Motivation schaffen muss, warum man überhaupt diese Mehrarbeit macht, ja, um diese Daten bereitzustellen. Ja, das heißt, was mache ich den ganzen Tag? Wir machen ganz viel Beratung, Kommunikation, weil dieses Stichwort Interoperabilität, Daten quasi so bereitzustellen, dass man die auch wieder verwenden kann, nutzen kann zwischen verschiedenen Systemen, Institutionen, Einrichtungen. Da muss man auch die Leute erstmal überzeugen, was der Nutzen davon ist. Weil in dem Moment hat ja quasi der Forschende oder die Forschende keinen Nutzen davon, die Daten so bereitzustellen. Das ist wirklich für die Allgemeinbevölkerung, um einfach diese Daten nachnutzen zu können. Also ganz viel Kommunikation, Beratung, Weiterbildung. Genau.
Was sind die größten Argumente dagegen? Warum sind die Leute zurückhaltend?
Ja, man kann sich vorstellen, wenn ich quasi meine Daten einfach so nutze, wie sie gerade bei mir am Institut zum Beispiel vorliegen und mit denen arbeite oder vielleicht bei mir auch in der Firma, ja, wenn ich jetzt eine KI-Anwendung erstelle und die Daten einfach so nutze, in so einem proprietären Format nennt man das dann, ist es natürlich viel einfacher. Wenn ich diese Daten aber quasi mit internationalen Standards zum Beispiel aufbereite, so dass sie auch andere Anwender in verschiedene Krankenhäuser nutzen können, dann ist es natürlich mehr Zeit und mehr Geld, das ich da aufwenden muss. Mhm. Und da muss man natürlich schon Überzeugung leisten. In USA ist es zum Beispiel so, dass Krankenhäuser da monetäre Anreize bekommen. Also bekommen zum Beispiel Geld, wenn die Softwareanwender nutzen, die eben diese offenen Formate verwenden. Man kann sich vorstellen, zum Beispiel, ich nutze jetzt ein Krankenhausinformationssystem mit diesen offenen Standards oder internationalen Standards. Dann kann zum Beispiel jemand wie Google auch sagen, hey, wir können jetzt auch eine App entwickeln und ihr könnt eure Daten da durch diese offenen Schnittstellen einfließen lassen und könnt die dann auch in anderen Anwendungen verwenden. Ja, weil wir haben ja auch viele tolle digitale Anwendungen, aber es sind halt viele kleine Insellösungen, viele kleine Apps. Ich muss immer wieder alles neu eingeben. Ja. Und unsere Traumvorstellung ist eben, dass alle diese Standards nutzen, die man eben in verschiedenen Anwendungen auch verwenden kann.
Das, ich glaube, da ist doch zwischen den amerikanischen Vorstellungen jetzt aktuell mehr denn je, wie Datennutzung und Regulatorik angeht, noch weiter als aktuell geht es wahrscheinlich gerade gar nicht auseinander zwischen den europäischen Vorstellungen und amerikanischen. Aber wenn das möglich wäre, was glaubst du, wäre dann Real-World-Datenforschung eigentlich die Nummer eins versus gegenüber den klassischen klinischen Studien? Da wäre ja unfassbar viel möglich, oder?
Da wäre so viel möglich. Ich glaube, wenn die Leute wüssten, was möglich ist, dann, ich sage immer, dann würden die alle auf die Straße gehen. Ja, wir wollen unsere Schnittstellen, weil das ist für mich wirklich so die absolute Grundlage, diese Dateninfrastrukturen zu schaffen, dass man die dann auch wirklich nutzen kann und dass es auch für mich einen Sinn macht als Anwender oder Anwenderin und dass es auch einfach gestaltet ist, ja, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich muss die Daten immer nicht neu in die App eingeben oder warum liegen meine Laborwerte irgendwo auf einem ausgedruckten Papier in der Klinik, ja, ich möchte mit denen arbeiten können und man kann natürlich dann auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wahnsinnig viel mit diesen Daten arbeiten dann, ja, weil man diese ganzen verschiedenen Punkte auch mit einnehmen kann und ich nicht mehr diese einfachen Outcomes hat oder auch diese One-Size-Fits-All-Lösung, sondern dann, wenn ich diese Dateninfrastruktur habe, dann kann ich ja Algorithmen schaffen, die dann auch wirklich eine Präzisionsmedizin für die PatientInnen ermöglicht.
Hm. Wo denkst du, stehen denn gerade da die deutschen Kliniken und Praxen auf einer Skala von 0 bis 10? Wenn 0 heißt gar nichts, also in Anführungsstrichen völlig unsortierte Daten bis hin zu 10, deine Traumvorstellung?
Ich will mich natürlich nicht zu sehr aus dem Fenster legen, weil da gibt es auch diesen Digitalradar, der das wirklich auch objektiv gemessen hat in den Kliniken, aber nur, wenn ich kann jetzt mal vielleicht für die Praxen und Kliniken zusammen. Also ich denke, es wäre eher so eine 3. Wenn ich jetzt an strukturierte Daten denke, die auch wirklich in verschiedenen Systemen genutzt werden können. Das Horror-Szenario ist ja immer so dieses Handschriftliche, ja. Wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht noch ein PDF-Format.
ja.
Man muss aber sagen, ich finde, in den Praxen gibt es auch wirklich richtig gute Softwareprogramme, die dann auch die Daten gut strukturieren. Das Problem ist, ich kann die dann halt wieder nicht austauschen. Aber wenn ich jetzt wirklich daran denke, gut strukturierte Daten, die ich quasi über verschiedene Institutionen und Praxen, ambulant, stationär austauschen kann und die auch maschinenlesbar sind, mit dem dann auch eine KI-Anwendung viel anfangen kann, würde ich ja, glaube ich, momentan eine 3 geben.
Hm. Genau. Mein Videocast und Podcast richtet sich ja immer an innovative ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die an manchen Stellen natürlich in ihren Praxen arbeiten, aber natürlich auch einige in Kliniken. Und dann höre ich dann immer wieder durchaus die Aussage, naja, ich habe ja überhaupt keinen Einfluss darauf, ne? Wir kriegen hier irgendwelche Sachen vorgesetzt oder auch nicht. Was glaubst du, was wir aus unserer ärztlichen Rolle machen können oder auch machen sollten, wie wir uns da positionieren sollten, um da mehr strukturierte Daten zu haben und auch dann bessere Entscheidungen für unsere Patientinnen und Patienten zu treffen. Was würdest du sagen, sind so die nächsten 3 wichtigen Schritte?
Also erstmal kann ich das auf jeden Fall total verstehen, weil der Klinikalltag so vollgestopft ist. Ja, was soll man dann noch alles leisten? Ja? Aber ich denke auch ohne die ÄrztInnen, ohne auch die Patientinnen, also ohne die Endanwender geht es einfach nicht. Weil wenn wir nur technische Personen haben, die entwickeln oder regulatorische, dann entwickeln wir einfach, um zu entwickeln. Aber wir müssen unbedingt wissen, was wird denn überhaupt gebraucht? Was ist das Problem? Und oft geht man es ja von der anderen Seite an. Ich denke, dass wirklich eine tolle Lösung ist, dass technisches Personal oder InformatikerInnen, PolitikerInnen, wie auch immer, die eben entwickeln, in die Klinik kommen, in die Praxis kommen, ja, den Alltag mit begleiten, dass wirklich so wenig Zeit wie möglich für das klinische Personal weggeht und man aber trotzdem diese Probleme miterleben kann, besprechen kann und diese Ideen wirklich dann aus der Versorgung kommen und nicht aus der Forschung vielleicht, sondern dass es wirklich dann in der Endanwendung dann auch praktisch ist und auch einen Nutzen hat. Deswegen glaube ich, ist das realistische Szenario, also eigentlich dieser One-Step. Wir müssen viel mehr vernetzen, das habe ich auch so in den USA kennengelernt. Also da gibt es eigentlich kaum, dass man forscht oder entwickelt ohne klinisches Personal, sondern da gibt es immer wirklich, oder in der Klinik, in der ich war, gab es immer wöchentliches Feedback vom klinischen Personal. Ganz hart, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Ja, und dann wurde eben in die es macht Sinn Richtung weiterentwickelt und in die andere eben nicht. Weil
gab es das da auch so, dass es so eine Art Key-User gab pro Station oder pro Einheit oder Unit, sozusagen eine Schlüsselperson, die das gemanagt hat, oder gab es das Feedback von allen? Weil im Endeffekt muss ja eigentlich jeder mitgenommen werden. Wie war das Vorgehen da?
Das war wirklich, in dieser großen Abteilung gab es jeden Freitag ein Meeting. Da kam das Klinikpersonal für eine Stunde in den Forschungszack, der ja auch nebenan ist. Das ist ja auch bei uns gerade ganz toll von BH und Charité. Das ist ja auch was ganz Innovatives in Deutschland eigentlich, dass wir so zusammenarbeiten. Und da kam dieses Klinikpersonal dann in den Forschungstrakt und es wurde mal ein Projekt auserkoren, das dann sein Projekt vorgestellt hat. Und da wurde dann wirklich knallhart dann wirklich kommentiert und es bewertet. Aber dadurch hat man dann auch wirklich nützliche Lösungen auch entwickelt. Ja,
und es ist ein sehr enger, ja, so ein iterativer Prozess, ne, dass man halt nicht irgendwie Ewigkeiten entwickelt oder forscht, ohne sozusagen Feedback zu bekommen, sondern immer sich sehr, sehr schnell anpassen kann.
Ja,
innerhalb von einer Woche, ne?
Ja, genau.
Ja, okay, gut. Aber wenn ich da mich jetzt mal so hier in Deutschland umgucke, vielleicht gibt es das in der Charité mit euch, aber an vielen Orten sehe ich das noch nicht so, oder?
Nee, ich sehe das auch eigentlich kaum, ja. Aber man musste da wirklich darauf achten. Auch bei sämtlichen Projekten sind die EndanwenderInnen auch mit beteiligt an der Gestaltung. Das finde ich ganz wichtig. Also zum einen Klinikpersonal oder aus den Praxen, aber auch die PatientInnen, um wirklich zu sehen, ob das auch nützlich ist. Aber ich sehe das auch noch viel zu wenig. Ja. Mhm. Und vor allem auch so, wie ich eben gerade gesagt habe, dass man wirklich zu den MedizinerInnen kommt und so wenig Zeit wie möglich eben davon nimmt, aber trotzdem eben diesen Input hat. Ich sehe es nämlich auch als unrealistisch, 2-Stunden-Meetings und dann macht man das irgendwie neben der Sprechstunde noch zusätzlich. Das sehe ich einfach momentan nicht bei der Arbeitsbelastung.
Ein anderes Thema, was ich noch gerne mit dir besprechen würde, ist natürlich ja auch die Diskrepanz zwischen dem, was wir momentan in unserem Privatleben erleben, was auch mit KI möglich ist, wie wir das nutzen an verschiedensten Stellen und in den Kliniken, ich glaube, an sehr, sehr wenigen Stellen bislang wirklich etabliert ist. Wie siehst du da drauf? Wird das jetzt in absehbarer Zeit kommen oder wird das auch noch Jahre dauern? Und während dieser Zeit, wo nichts passiert, werden die Leute ihre eigenen Wege und Lösungen finden und die müssen ja nicht immer unbedingt besser sein.
Naja, also das ist ja immer meine Angst, dass dann die Leute, gerade wenn die Not auch da ist, wenn man dann vielleicht erkrankt ist, ja, das weiß man ja auch, man ist ja eher gehemmt, wenn man gesund ist, Daten zu teilen, aber wenn man dann doch irgendwas hat, dann nimmt man natürlich jegliche Lösungen. Das kann natürlich sein, wenn wir dann nicht bald aufgestellt sind, dass man dann auch vielleicht private Anbieter nimmt oder vielleicht auch aus dem Ausland mit anderen Sicherheitsstandards. Das ist auch immer so meine Angst. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Schritt ist auf jeden Fall die EPA. Die ist ja momentan noch im PDF-Format, aber die wird da jetzt Stück für Stück strukturiert durch die MIOS. Mhm. Und das ist für mich wirklich ein absoluter Lichtblick. Und ich denke, da kann man dann auch schon viel mehr mit den Daten arbeiten und dann auch vielleicht wieder ganz andere Dinge anbieten. Das heißt, also da sehe ich dann schon eher positiv in die Zukunft. Dann gibt es ja auch noch wirklich ein sehr positives Projekt, das jetzt eher in der Forschung, aber auch eben um da vielleicht mit besseren Daten forschen zu können, ist die sogenannte Medizininformatik-Initiative, die ja strukturierte Daten quasi bereitstellt zwischen Universitätsklinika. Und da gibt es jetzt auch schon dieses Forschungsdatenportal, wo man dann auch wirklich einen Antrag stellen kann, um mit diesem großen Datenset auch forschen zu können. Also da sind schon einige Dinge, die jetzt im Gange sind, wo ich auch wirklich positiv sehe. Und jetzt müssen wir vielleicht nur noch ein bisschen das Tempo anheben.
Ja, also erstmal vielen Dank für deine Erklärung und Einblicke. Ich erlebe häufig, dass es doch da viele gute Initiativen, Projekte gibt und so weiter, aber vieles davon als Translation sozusagen in den Alltag und Versorgung viel zu wenig ankommt, aus der Forschung wenig und dann aus der digitalen Entwicklung auch wenig. Und manchmal ist es so, dass es gar nicht an der Technologie scheitert, sondern an den Menschen auf der anderen Seite, die das dann wirklich auch anwenden und nutzen. Die Amerikaner gehen diesen Weg. Was können wir hier noch mehr tun? Du hast ja schon selbst gesagt, hätte ich jetzt nicht gedacht in deiner Rolle, dass es geht viel um Kommunikation. Das finde ich auch wichtig, sonst würde ich das hier nicht tun. Aber wie können wir, und wenn hier jemand zuhört, eine Kollegin oder Kollegen und sagt, das finde ich total spannend, interessant, was können die proaktiv tun? wie können die sich beteiligen, ne? Also, was fällt dir dazu ein?
Von jetzt, von medizinischen Kollegen? Ja. Oder? Also, ich finde erstmal auf gar keinen Fall eine Hemmung haben, dass man denkt, oh Gott, ich bin jetzt nur Medizinerin und ich kann doch da gar nichts zu sagen. Das stimmt gar nicht, weil ich finde, die digitale Medizin ist wirklich so ein richtiges Schnittstellenfach und keiner weiß da alles, meiner Meinung nach. Ja, also, da haben wir Informatiker, da weiß das Technische, damit man braucht ja auch die Regulatorik, den Datenschutz, ja, das klinische Verständnis, dann die Patientenperspektive. Also da spielt so viel mit rein, dass wirklich jede Perspektive hat da wirklich auch einen Wert und einen großen Nutzen. Das heißt, ich glaube, das ist so das Erste, dass man nicht denkt, ich habe keinen technischen Hintergrund, deswegen kann ich da nicht mitreden. Mhm. Sondern ich finde wirklich, man sollte auf jeden Fall diese Nutzenperspektive da unbedingt mit reinbringen, weil das ist, denke ich, unser Hauptproblem, dass wir haben digitale Anwendungen, die verfügbar sind, dann werden die aber nicht so genutzt, weil die vielleicht auch nicht so diesen Wow-Effekt haben wie mein iPhone, das mir das Leben maximal erleichtert. Mhm. Und es ist ja so, ja, wenn die Anwendungen wirklich einfach sind und mir das Leben einfacher machen oder den Berufsalltag oder als die ganze Patienten-Journey, dann will ich die auch nutzen. Ja, und dann ist auch vielleicht diese Datendebatte gar nicht mehr so groß, was Datenschutz angeht oder ich habe Angst, die Daten zu teilen. Das kennen wir auch vom Handy, ja. Dann akzeptiere ich halt die Cookies. Ich will jetzt auf diese Seite, weil die nutzt mir jetzt und so kennt man das ja auch und ich glaube, das ist wirklich das A und O und deswegen brauchen wir unbedingt auch diese klinische Perspektive. Das heißt, immer wenn aufgerufen wird zum Kommentieren von neuen Lösungen oder auch, sei es auf LinkedIn mit diskutieren, neue Forschungsinitiativen ansprechen, ja, da einfach keine Hemmungen haben.
Ich habe vor ein paar Jahren oh Gott, das klingt schon so lange. Am Anfang in dieses Videocast-Podcast vor 3 Jahren habe ich mit meinen Gästen häufig diskutiert, ob wir den Facharzt für digitale Medizin brauchen. Damals dachte ich noch so, ja. Mittlerweile frage ich, denke ich, eher so, kann man eigentlich überhaupt einen Mediziner oder Medizinerin, besonders die jetzt anfangen zu studieren, die Jungen, kann man das überhaupt noch getrennt denken? Ich meine, in dem Fortbildungs- oder in den Weiterbildungskatalog der Mediziner kommt das alles noch gar nicht vor. Der ist völlig veraltet. Das ist eigentlich eine unglaublich, ja. Wie glaubst du auch, dass das immer mehr miteinander verschmelzen wird? Ich habe immer vor langer Zeit diesen Bericht oder so einen Report aus der Stanford University zitiert hier, der aus dem Jahr 2020 war, wo sie vorausprognostiziert haben, dass es den The Data-Driven Physician, dass das der Arzt der Zukunft sein wird. Ja, was ist da deine Meinung zu?
Also ich bin total für ein Facharzt für digitale Medizin. Ich wäre die Erste, die das machen würde. Ich würde es total, ich fände, das wäre einfach auch so ein Wandel, was so die Anerkennung auch angeht. Ja, weil zum Beispiel jetzt auch in meiner Situation, ich habe klinische Erfahrung, ich habe diese Medizininformatik-Expertise und trotzdem, was sagt man, was man ist? Ja, das würde dem Ganzen erstmal einen Namen geben, man wäre vielleicht nicht so ein Exot und es wäre ganz normal, dass sich eben auch MedizinerInnen dann auch mit der Thematik befassen. Vielleicht würde es dann auch viel mehr in den Köpfen präsent sein, diese Option ist überhaupt da, ja, weil es gibt diesen Facharzt. Und ich glaube, ich würde es einfach dann so aufbauen, dass man wirklich aber auch im ambulanten, im stationären Bereich schon mal arbeiten sollte, ja, und dann aber auch eben diese Vertiefungen in Einrichtungen, was Medizininformatik angeht, ja, vielleicht noch ein bisschen Industriezeit, das könnte was total Verrücktes sein, aber ich glaube, das spielt da alles mit rein, weil das so interdisziplinär ist und für mich würde das absolut Sinn machen.
Aber glaubst du nicht auch, dass eigentlich jeder, egal wo er arbeitet, ob er jetzt nur, also wenn er jetzt in der Chirurgie, na, eigentlich überall mehr oder weniger damit zu tun hat. Natürlich gibt es dann noch verschiedene Abstufungen, ne? Aber eigentlich kann sich doch da gar keiner mehr von frei machen.
Ja, eigentlich
okay, also total schwer. Du hast einen Auftrag, du wirst den Facharzt für digitale Medizin in Deutschland.
Das wäre toll, ja.
Hast du die Kontakte?
Ja, hört hier vielleicht jemand zu, der mithelfen kann?
Ja, ja. Also
die erste Kammer, ja.
Nee, jetzt mal ohne Spaß. Also ich finde, ich sehe das auch so und ich finde das ein unfassbar wichtiges Ziel. Ich meine, es gibt ja schon mit dem Lars Masanek und die Deutsche Gesellschaft für digitale Medizin, die machen erste Schritte, das finde ich schon gut. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen da unbedingt noch einen Schritt weiter denken und ich glaube, es braucht so ein interdisziplinäres Fach, wo es nicht nur um Medizin geht, sondern auch um Daten gibt und auch um Umgang mit der Industrie und viele andere Kompetenzen, die da zusammenspielen. Und ich kann das nur unterstreichen. Es wird nicht weniger, sondern es wird viel mehr werden und ein unfassbar wichtiges Thema. Und ja, also hier, wenn jetzt du oder sie hier hören, gerne bei Carina oder bei mir melden, da bist du sicherlich sehr engagiert mit dabei, um das voranzutreiben. Und ich finde das kein Quatsch, das meine ich also wirklich ganz ernst. Mm. Da gibt es so einige andere Zusatzbezeichnungen oder Fachärzte, wo ich sage, so finde ich jetzt nicht mehr so relevant wie das Fach. Wirklich.
Ja,
Das ist nicht wegzudenken, finde
ich. Also mir liegt das Thema auch sehr am Herzen. Ich glaube, wenn es dann weder Facharzt noch Zusatzbezeichnungen gibt, das ist das falsche Zeichen und ja, diskreditiert auch so ein bisschen diese Relevanz von der medizinischen Seite her, ja.
Es gibt auch bei LinkedIn immer wieder Kollegen, aber die dann doch dennoch sagen, wir erst die Tage wieder. Wir reagieren, also es ist alles nur noch standardisiert, wir haben nur noch Leitlinien, es geht nur noch nach Algorithmen. Wo ist denn da noch die ärztliche Freiheit und die Empathie? Was sagst du denn dazu? Also das geht dann alles verloren, wenn wir so standardisiert arbeiten und manche nennen es auch Erfahrungsevidenz, ne, oder klinische Erfahrungen. Das ist ja, wird ja alles damit platt gemacht, wenn wir wirklich nur noch so arbeiten in Zukunft.
Mhm. Ja, ja. Also die Erfahrungsevidenz ist natürlich total wichtig, ja. Und ja, ich glaube, die wird auch nicht weggehen, weil es wird immer Bereiche geben, die sind so komplex, da wird es nicht diese eine standardisierte Antwort geben, ja. Aber es gibt eben ganz viele Bereiche oder vielleicht ja, Diagnosen von seltenen Erkrankungen, wo wirklich digitale Tools unterstützen können und auch sämtliche Arbeiten abnehmen können, die man nicht unbedingt als Arzt oder Ärztin machen muss. Ja, dazu zählt vor allem Dokumentation. Ja, das dafür muss man kein Arzt oder Ärztin sein. Ja, aber auch alles, was mit Robotik unterstützt werden kann. Aber selbst Empathie, ne, das ist jetzt vielleicht ganz kritisches Thema, aber es gibt ja auch wirklich so Avatare, die können ja auch empathisch sein oder manchmal finde ich meinen ChatGPT total nett und ich denke so, wow, der ist so lieb heute oder ist sie, ja. und das kann man schon auch suggerieren und wenn, ja, ich denke in Bereichen, wo einfach Personalmangel ist, ja, wo dann zum Beispiel in der Geburtsmedizin eine Patientin alleine da stundenlang liegt, ja, weil so viele Geburten stattfinden und es ist kein Personal da, dann nehme ich doch gerne vielleicht eine KI-Anwendung, die mir beiseite steht. Also das ist ja wirklich eher so gedacht, dass man eben diese Lücken füllt und unterstützt, ja, um einfach eine bessere Versorgung garantieren zu können. Ich finde, das haben einfach alle verdient, sowohl Patienten und Patientinnen als auch Ärzte und Ärztinnen.
Klar, ich meine, beste Wahl, meistens zumindest würde ich sagen, ist da dann der Mensch, aber wenn der nicht da ist, und das ist ja an vielen Stellen so, da ist das eine gute Möglichkeit. Und ja, an diese Funktion habe ich noch gar nicht gedacht in dem Bereich. Aber ich glaube, da ist so viel möglich, da werden wir noch sehr erstaunt sein, was da alles kommen wird. Und ich kenne auch einige von meinen Patienten oder die keine Psychotherapeuten finden, die sich mittlerweile, ehrlich gesagt, ihre eigenen Customized GPTs entwickeln, ja, und unfassbare Fortschritte schon damit gemacht haben. Ich bin teilweise wirklich erstaunt und denke dann manchmal so, okay, man braucht uns dann doch nicht mehr. Wobei ich das nicht wirklich glaube. Aber wir müssen damit umgehen können.
Ja. Ja?
Also, und ich finde auch, da müssen wir, und ich habe selbst immer noch keine richtige Haltung dazu, wie wollen wir Ärztinnen und Ärzte uns da positionieren. Und deswegen so eine meiner letzten Fragen an dich. Was glaubst du, was dürfen Ärztinnen und Ärzte in Zukunft unter diesen Bedingungen dazulernen an Kompetenzen? Und was sollten wir vielleicht auch verlernen?
Also dazulernen auf alle Fälle Datenkompetenz, weil ich denke, da kann man am besten einschätzen, ob oder inwieweit eine Anwendung jetzt vielleicht für den oder die Patientin relevant ist, die gerade vor mir sitzt. Das ist jetzt aber nicht nur im digitalen Zeitalter, das hat mir schon damals gefehlt, da hatte ich gar nicht an KI gedacht, sondern da ging es mir auch darum, um klinische Studien deuten und auswerten zu können, ja, für die Patientin oder der Patient, den ich gerade vor mir habe. Also ich finde, das ist einfach was generell viel zu kurz kommt und es würde ganz viele Bereiche automatisch dann abdecken. Das geht natürlich nur bis zum gewissen Maße, das heißt, wir brauchen auch wirklich einfache Flags oder Kennzeichen, wenn es neue digitale Tools gibt, ja, wo kann ich die anwenden, wo sollte ich vorsichtig sein, wo muss ich besonders vielleicht nochmal auf meinen Bauch oder mein eigenes klinisches Wissen mit achten. Also ich glaube, da muss man auch diese Bewertung einfach gestalten, weil das kann man nämlich nicht erwarten, dass man wirklich nochmal schaut, welche Daten wurden verwendet und was sind für mögliche Verzerrungen und Gefahren.
Genau, da brauchen wir dann Systeme, wo Dinge dann doch zertifiziert sind, wo wir uns dann irgendwann drauf verlassen können. Ne? Also wir können ja nicht alles ständig in jedem Moment hinterfragen.
Ja.
Deswegen finde ich das, ja, ein schwieriges Thema. Ne? Alle sprechen immer davon, dass KI auch dann irgendwie erklärbar sein soll und vielleicht auch Wahrscheinlichkeiten angeben soll. Und aber wie setzt du das in einer Notaufnahme wirklich um, wenn du irgendwie 10 Boxen mit Patienten voll hast und du dann ein Entscheidungsunterstützungssystem hast? Da wird, glaube ich, kein Kollege mehr daneben sitzen und sagen, oh, das muss ich jetzt aber nochmal im Detail verstehen. Und da bin ich sehr gespannt, wie weit wir dann doch uns von der KI beeinflussen lassen und dann doch das annehmen oder dann doch, also wie weit die Kritik dann noch da ist.
Ich bin gespannt. Aber deswegen denke ich, braucht man uns eben doch noch als Arzt oder Ärztin, ja? Man braucht ja trotzdem diese letzte Instanz. Ja, wir haben die Verantwortung. Genau.
Genau, ja. Absolut. Dennoch, ich glaube, dass wir bestimmte Dinge da auch verlernen werden.
Ja, das kann schon gut sein, ja. Dafür müssen wir aber eben, wie du meintest, neue Dinge eben lernen, um das besser einschätzen zu können.
Genau, ja. Und ich finde da, wenn ich mich so umgucke in Deutschland, gibt es da noch relativ wenig Fortbildungsangebote für Ärztinnen und Ärzte, wo wir genau darauf vorbereitet werden.
Ja. Aber ich finde auch, das ist nicht nur mit dem Thema KI, ne, auch die Bildgebung, ja. Also ich bin ja mit einer ganz alten Allgemeinarztpraxis auf dem Land aufgewachsen und da höre ich auch oft, Mensch, die Leute können nicht mehr tasten, ja, da wird gleich eine Bildgebung gemacht. Also ich glaube, egal wie wir immer voranschreiten, und das ist auch wichtig, finde ich, das noch beizubehalten. Ja, also das ist nicht nur Stichwort KI, sondern also mit jedem Fortschritt verliert man auch irgendwo was. Ja.
Genau. Ich meine, ich bringe immer gerne das Beispiel an, dass die Ärzte vor 200-300 Jahren wahrscheinlich noch den Urin geschmeckt haben oder dran gerochen haben. Das macht jetzt auch keiner mehr.
Ja, genau.
Wahrscheinlich, ich muss mal jemanden hier einladen aus der Medizingeschichte. Das finde ich sehr spannend. Und das gehört wahrscheinlich mit dazu, aber ich glaube auch, dass sich unsere Rolle und unser Beruf und die Erwartungen an unsere Rolle grundlegend ändern gerade. Und wir aber jetzt mitbestimmen können, sollten, dürfen, in welche Richtung wir das entwickeln wollen und welche Position wir auch einnehmen wollen. Und deswegen finde ich es auch immer wieder wichtig, da die Stimme zu erheben und nicht nur alles abzuarbeiten, sondern auch sich an diesen ganzen Prozessen mit zu beteiligen und zu zeigen.
Ja,
Mensch, also wir können noch viel, ich hätte noch so viel Fragen, aber lass uns mal so langsam zum Ende kommen. Gibt es etwas, ein Punkt oder ein Thema, was dir noch im Herzen liegt, was ich jetzt nicht angesprochen habe, wo du sagen würdest, das würdest du gerne nochmal hier mit den Zuschauern oder den Zuhörern mitgeben?
Nee, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach, sich aktiv einzubringen, keine Hemmungen zu haben, und dass einfach so diese Wichtigkeit erkennen, die wir als Ärzte, Ärztinnen haben in dieser digitalen Transformation vom Gesundheitswesen. Das ist ganz wichtig, ja.
Ich habe mir, als ich anfing, bald habe ich 200 Folgen veröffentlicht. Als ich anfing, habe ich immer meinen Gästinnen und Gästen am Ende gefragt, ob sie ein Buch haben, was sie gerne empfehlen mögen, was sie beeinflusst hat. Ich lese es unfassbar gerne. Und Das ist die eine Frage. Oder ich habe mir überlegt, ich möchte das wieder einführen. Eine Zeit lang habe ich das nämlich nicht gemacht. Ich finde das aber sehr schön. Oder auch einen Rat, den du irgendwann mal bekommen hast, der für dich ganz wichtig war. Und jetzt darfst du dir eins von diesen beiden Sachen aussuchen, worauf du gerne antworten möchtest. Gibt es da etwas?
Ja, also ich kann ja gern von meinem Rat, das hört sich vielleicht total unwichtig an, aber der beste Rat, den habe ich Anfang 20 bekommen von der weiblichen Führungskraft, als ich ihr meinen Lebenslauf zum Gegenlesen gegeben habe für eine Bewerbung. Und er kam sofort zurück und mit dem Rat, Carina, schreib deinen Lebenslauf wie ein Mann. Ja. Aha. Zeig, was du kannst, steck da nicht zurück, ja, sei da nicht zu schüchtern. Und das habe ich auf so viele Bereiche übertragen, dass das wirklich ein Rat war, der war einfach nur super in den frühen Jahren.
Oh, ja, absolut. Also was ist denn an einem männlichen Lebenslauf anders?
Dass da vielleicht alle Qualifikationen draufstehen und man nicht denkt, ach komm, das ist ja nicht so wichtig oder das muss ich jetzt nicht schreiben oder das ist ja gar nicht relevant. Genau, dass man wirklich seine ganzen Facetten und was man geleistet hat auch auf Papier bringt und dann auch keine Scheu hat.
Und nicht einfach unter den Tisch fallen lässt.
Genau, ja.
Aber sicherlich nicht nur im Lebenslauf, sondern auch sonst so in der Kommunikation überall, oder?
Genau, ja. Deswegen sage ich das. Was so ein kleiner Rat, der sich irgendwie durch ganz viele Situationen weiter gesponnen hat, ja.
Sehr schön. Finde ich gut. Liebe Carina, ich danke dir sehr, dass du hier warst, dass du Einblicke in deine Arbeitswelt gegeben hast als Mediziner und ich hoffe, dass das hier der Startschuss sein wird, um den Tag für digitale Medizin anzudenken und das wirklich auch umzusetzen. Mhm. Und ich denke, du bist an einer guten Stelle und ich bin mir sicher, da werden einige sehr davon interessiert sein. Und ich glaube, wir brauchen das in Deutschland. Wir müssen innovativ sein und haben da keine Zeit zu verlieren. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn wir auch diese Neuerung, diese Veränderung in der Medizin mitgestalten. Mensch. Alles Gute dir und ich bin gespannt zu hören.
Gleichfalls, ja. Vielen, vielen Dank.